Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Card erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Card und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
Das hat mein Leben in ein Davor und Danach verändert. Und für mich war klar, das wird einschneidende Konsequenzen haben, bis eben zu der Frage, dass ich da lange Zeit eben bestimmte Teile der Gegend in Kreuzberg, in der ich wohne, meiden musste, nicht alleine einkaufen gehen konnte, im Taxi bedrängt wurde von Taxifahrern, die türkische Nationalisten sind, die, ich weiß noch, mein Sohn war im Kindergarten, Eltern haben uns angesprochen, sind wir jetzt auch gefährdet, weil das Kind hier im Kindergarten ist.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Hauptstadt-Podcast der Funke Mediengruppe. Wir treffen Politikerinnen und Politiker, die unser Land und unseren Alltag prägen.
Wir sprechen in diesem Podcast mit unseren Gästen darüber, was die schwerste politische Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Wir sind Laura Himmelreich
und Jochen Gaugele aus der Funke Zentralredaktion. Wir berichten aus Berlin und mit Korrespondenten weltweit für die Portale und Zeitungen der Funke Mediengruppe, zu der die Berliner Morgenpost, das Hamburger Abendblatt und die Westdeutsche Allgemeine Zeitung zählen.
Unser heutiger Gast ist der erste Bundesminister mit türkischen Wurzeln. Cem Özdemirs Eltern kamen in den 60er Jahren nach Deutschland. Im Herzen der Schwäbischen Alb haben sie sich kennengelernt und Cem Özdemir kam dort zur Welt. Mitte der 90er Jahren zog er als erster Deutscher mit türkischen Wurzeln in den Bundestag ein. 2008 wurde er Parteichef bei den Grünen und das blieb er 10 Jahre lang. 2021 wurde er für viele überraschend Landwirtschaftsminister. Und womöglich ist das nicht das letzte Amt seiner Laufbahn. Nun möchte er Winfried Kretschmann als Ministerpräsident von Baden-Württemberg nachfolgen. Schön, dass Sie hier in unserem Podcast sind.
Sehr gerne.
Sie sind jetzt seit Jahrzehnten in der deutschen Politik. Es gab Aufs und Abs und unerwartete Wendungen. An welche Entscheidung denken Sie, wenn Sie an die schwerste Entscheidung Ihres politischen Lebens denken?
Wenn ich jetzt so zurückblicke, würde ich sagen, als es sich der 100. Jahrestag des Völkermords an den Armeniern, assyrischen Christen in der Türkei, Pontusgriechen und anderen ostchristlichen Völkern in der Türkei, der sich näherte und die Frage anstand, wie verhält sich der Bundestag dazu? Ging es um die Frage, ob der Deutsche Bundestag erstmals auch den Völkermordbegriff in den Mund nimmt und es in einer Resolution aufschreibt, weil man gleichzeitig ja mit der Türkei in der Flüchtlingspolitik zusammenarbeitet, die Türkei NATO-Mitglied ist, in der Europäischen Union Mitglied werden möchte. Wenn man hier viele Menschen aus der Türkei hat, die in der Bundesrepublik Deutschland leben, die natürlich auch zum Teil in Parteien organisiert sind, Mitglied des Deutschen Bundestags waren und sind. Und es auch gewisse Skepsis gab in der damaligen Bundesregierung, ob das eine gute Idee ist. Und ich musste mich eben entscheiden und im Nachhinein muss man sagen, wahrscheinlich brauchte es jemand, der selber seine Wurzeln in der Türkei hat oder zumindest die Eltern aus der Türkei stammen, damit der Deutsche Bundestag diesen Völkermord anerkennt.
Für viele ist das sicher überraschend, dass sie diese Entscheidung als die schwerste in ihrem Leben nennen. Denn sie haben ja als Parteichef der Grünen, haben sie diverse politische Schlachten schlagen müssen. Als Landwirtschaftsminister müssen sie regelmäßig Entscheidungen treffen, die sie in Auseinandersetzungen auch mit der mächtigen Bauernlobby führen. Warum nennen sie diese Armenien-Resolution als die wichtigste Entscheidung? Also die Ermordung hunderttausender Armenier während des Ersten Weltkrieges. Was macht das so besonders für Sie in Ihrer politischen Biografie?
Das hat mein Leben in ein Davor und Danach verändert. Ich wusste genau und habe mir das auch gründlich überlegt, ob ich das will, aber die Entscheidung war dann auch sehr klar, dass sich mein Leben danach einschneidend verändern wird. Das fängt an bei dem Thema, dass ich seither wieder, ich hatte das früher auch schon häufiger, dank deutscher Rechtsradikaler, dank türkischer Nationalisten, aber in dem Fall war eben klar, dass ich auf dem Radar des türkischen Nationalismus ganz oben stehe, weil das geht quasi ja an die DNA des Staates ran. Am Anfang war ein Verbrechen, ein Völkermord. Und auf den Grundlagen dieses Völkermords ist zum Teil die Republik gebaut worden. Einige derer, die an dem Völkermord sich bereichert haben, zu Reichtum gekommen sind, haben in der späteren Republik wichtige Funktionen übernommen. Und auf der Lüge, dass diese Menschen dort nie gelebt haben, basiert ein Teil der Gründung der Republik Türkei. Und bis zum heutigen Tage ist diese Wunde ja nicht verheilt. Und für mich war klar, das wird einschneidende Konsequenzen haben, bis eben zu der Frage, dass ich da lange Zeit eben bestimmte Teile der Gegend in Kreuzberg, in der ich wohne, meiden musste, eben nicht alleine einkaufen gehen konnte, im Taxi bedrängt wurde von Taxifahrern, die türkische Nationalisten sind. Ich wusste auch, ich habe ja zwei Kinder, dass es auch für sie Konsequenzen haben kann. Türkische Nationalisten haben Filme ausgestrahlt, in denen auch meine damalige Frau, meine Kinder erwähnt wurden. Und sowas überlegt man sich ja. Es ist ja nicht nur eine Entscheidung für einen selber, die man trifft. Für einen selber kann man immer Entscheidungen treffen. Aber ich habe ja Verantwortung für meine Kinder. Ich habe Verantwortung für meine Nachbarn. Ich habe Verantwortung für meine Mitarbeiter. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Eine Mitarbeiterin türkischer Herkunft hat aufgehört, für mich zu arbeiten. Nicht, weil sie inhaltlich anderer Meinung war, sondern weil sie einfach Angst hatte um ihre Verwandtschaft in der Türkei. Und für mich selber hat es bedeutet, ich war seit 2016, also seit der Resolution, nicht mehr in der Türkei. Nicht, weil ich nicht dürfte. Ich bin ja als Bundesminister, bin beschützt. Ich hatte Begleitung durchs Bundeskriminalamt, habe ja auch viele Freunde und auch noch Verwandtschaft in der Türkei. Aber auch, weil ich jetzt nicht wollte, dass sich das dann zu sehr um meine Person dreht und das dann eben auch das deutsch-türkische Verhältnis dann unnötig belastet.
Sie waren seitdem nicht mehr in der Türkei.
So ist es seit
2016. Und haben Ihre Familie dort seitdem deswegen nicht mehr gesehen?
So ist es, ja. Ich konnte zum Beispiel zur Beerdigung meines Onkels nicht gehen. Wäre ich natürlich sehr gern hingegangen, aber das Risiko, weil in einem solchen Staat, wo man halt immer damit rechnen muss, dass die gleichgeschaltete Presse dann mobilisiert wird und es dann heißt, ach guck mal, das ist die Verwandtschaft von diesem Verräter. Das wollte ich einfach vermeiden. Dass diejenigen, die die DDR noch erlebt haben, werden sich vielleicht erinnern, dass man in den Briefen immer Dinge verklausuliert hat, am Telefon ein bisschen bestimmte Begriffe paraphrasiert hat. Und so ähnlich geht's mir, wenn ich mit meinen Verwandten telefoniere, dass wir einfach den Namen Erdogan nicht erwähnen, sondern dann immer ein Pseudonym dafür nehmen, einfach um zu vermeiden, dass meine Verwandtschaft da reingezwungen wird.
Und Sie reisen vor allem nicht dahin, dass Ihre Familie keine, also Sie sorgen sich weniger um Ihre Bedrohung, sondern um das, was dann Ihren Angehörigen passiert, die dort leben.
Ja, so kann man es bezeichnen. Ich habe mich bewusst entschieden für diesen Job. Es hat mich ja keiner gezwungen, Abgeordneter zu werden oder jetzt Minister. Insofern wusste ich, was ich tue. Und insofern kann ich für mich gut Verantwortung übernehmen, aber die Verantwortung für andere zu übernehmen, das ist schon sehr schwer, weil man eben auch nicht weiß, was denen blühen kann. Und es gab schon sehr unangenehme Momente, dass meine Kinder übel behandelt wurden, dass Passanten eben gespuckt haben und so weiter.
Auf ihre Kinder gespuckt?
Vor meinen Kindern einfach auf den Boden gespuckt haben, vor meiner damaligen
Frau. Die waren damals relativ klein noch.
Ja. Oder was weiß ich, dass jemand kommt. Also oft passiert es mir, dass jemand ein Selfie möchte, ein Foto möchte. Und damals gab es eben vereinzelt, muss ich mal sagen, vereinzelt, dass man jetzt auch nicht den anderen Türkeistämmigen Unrecht tut, die davon damit nichts zu tun haben. Die gab es ja auch, welche, die sich bedankt haben, welche, die sich gefreut haben. Aber es gab natürlich auch welche, gerade Jugendliche, die vorgegeben haben, ein Selfie machen zu wollen und dann eben das Zeichen der grauen Wölfe in die Kamera gehalten haben, das nachher ins Netz gestellt haben, so nach dem Motto, guck mal, wir haben es diesem Vaterlandsverräter gezeigt. Seitdem sind meine Kinder schon richtig geschult. Wenn jemand kommt, ein Selfie möchte, der jetzt offensichtlich türkische Herkunft ist, dann gehen meine Kinder automatisch etwas weg von mir, auch aus Sicherheitsgründen. Ich habe ihnen beigebracht, immer weg vom Mann. Falls jemand mich angreift, dass die Kinder geschützt sind. Übrigens, das nennt sich Krav Maga. In Israel kann man das lernen. In Deutschland bringt einem das keiner bei.
Haben Sie das deswegen gelernt?
Ich habe tatsächlich einen Kurs gemacht mit meinen Kindern zusammen, damit die einfach vorbereitet sind. Weil in der Situation.
Als Folge dieser Armenien-Resolution.
Einfach um meine Kinder zu schützen. Damit, falls jemand mich angreift, in der Situation musste ich damit rechnen, weil mit die schlimmsten Nationalisten in der Türkei, die auch für Morde, Abstrafaktionen und alles, was eben die organisierte Kriminalität des türkischen Ultranationalismus mit sich bringt. Und als die eben noch meinen Namen erwähnt haben und Freunde in der Türkei, die sich gut auskennen, gesagt haben, das solltest du verdammt ernst nehmen, da geht's jetzt um dich. Und wenn die deinen Namen erwähnen, dann heißt es, du stehst da ganz oben auf der Liste. Und dann musste ich eben Sicherheitsvorkehrungen treffen. Übrigens Sicherheitsvorkehrungen, auf die mich niemand hingewiesen hat. Also der deutsche Sicherheitsapparat sprach mich nicht an. Einer der Gründe, dass ich heute hier sitze, mit Ihnen reden kann, liegt am damaligen Bundestagspräsidenten Norbert Lammert, dem ich viel verdanke. Der hat damals bei der Resolution toll im Rahmen dessen, was er als Bundestagspräsident kann, mitgeholfen. Sie erinnern sich vielleicht an seine Worte, wie er die Debatte eröffnet hat. Das war schon großartig. Und er hat eben nach der Resolution mich angerufen, andere haben das nicht gemacht, und gesagt, sag mal, das wird ja jetzt dein Leben wahrscheinlich sehr verändert haben. Bist du eigentlich geschützt? Ich sagte, das wird geprüft. Da sagt er, was gibt's denn da zu prüfen? Sage ich, naja, das müssen Sie nicht mich fragen, das müssen Sie die fragen, die glauben, man muss das prüfen. Ich habe damals die Morddrohungen, die ich bekam, auf Deutsch übersetzt, weil es anscheinend irgendwie bei den Sicherheitsbehörden wohl heißt, wir nehmen Morddrohungen nur in deutscher Sprache entgegen. Das war jetzt ironisch. Und zweite Person, der ich zu großem Dank verpflichtet bin, ist David Gill, der war damals Staatssekretär bei Bundespräsident Gauck. Auch der hatte mich angerufen und gesagt, sag mal, wie ist denn eigentlich das jetzt mit deiner Sicherheit? Und dem habe ich dasselbe gesagt, es wird geprüft. Daraufhin, am selben Tag, gab es einen Anruf von den zuständigen Sicherheitsbehörden, man möge sich doch gerne mit mir zeitnah treffen, um darüber zu reden, wie ich künftig eben geschützt werde und begleitet werde. Und die Leute vom Bundeskriminalamt, um das mal deutlich zu sagen, die Mitarbeiter, die machen einen fantastischen Job. Die Mitarbeiter sind großartig, für die lege ich meine Hand ins Feuer. Aber der Sicherheitsapparat dahinter, manchmal denke ich so, wenn die Bösen wüssten, wie die Guten bei uns arbeiten, besser so, dass sie vielleicht nicht alles wissen. Es fängt so bei so banalen Dingen an, wie in den ersten Tagen der Resolution erkundigt sich Leute in der Straße, in der ich wohne, danach offensichtlich türkische Herkunft bei den türkischstämmigen Nachbarn, wann ich die Wohnung betrete, wann ich sie verlasse, wo genau das Fenster ist, welchen Weg ich nehme, wenn ich mit dem Fahrrad ins Büro fahre.
Wissen die, wer das war? Was für Leute das waren?
Ist das mein Job, das rauszubekommen? Oder könnte man auf die Idee kommen, dass vielleicht die Zuständigen miteinander kommunizieren, vielleicht mal mit den Nachbarn reden und sagen, da wohnt ja dieser Politiker, wenn Sie irgendwas Verdächtiges beobachten, geben Sie uns Bescheid. Oder einfach mal mit den Nachbarn reden und sagen, wenn Sie da was feststellen, melden Sie sich bei uns. Oder vielleicht mal meine Kinder briefen und sagen, achtet bitte auf Folgendes, wenn das und das passiert, dann verhaltet euch so und so. Das ist nicht, steht, glaube ich, im Formular nicht drin. Dafür steht im Formular drin, dass die Fenster und die Türen ausgetauscht werden, nachdem sie vorher schon ausgetauscht wurden. Also ich hätte wahrscheinlich statt einer zweifach, eine dreifach, eine vierfach, eine fünffach Verglasung haben können. Aber die banalen, einfachen Dinge, die wahrscheinlich nichts kosten, aber dafür viel bringen, die sind nicht gemacht worden. Das ist halt nicht vorgesehen. Also gesunder Menschenverstand. Also das hätte meine Oma, glaube ich, besser hingekriegt.
Also der Sicherheitsapparat war ganz offensichtlich nicht vorbereitet auf diese Situation.
Der Sicherheitsapparat bestand darin, dass meine Nachbarn, und das will ich jetzt wirklich mal in allem Respekt sagen, die wahrscheinlich welche, die Armenien-Resolution furchtbar falsch fanden und wahrscheinlich sogar eher zu denen gehörten, die finden, der Özdemir ist ganz schlimm, was er da gemacht hat. Aber es gibt ja auch sowas wie einen Stolz der Nachbarschaft. Die haben irgendwann mal, das habe ich durch Zufall erfahren von meinen Nachbarn, die haben mir gesagt, die haben die irgendwann mal am Schlawinchen gepackt und gesagt, verschwindet hier. Hier gibt es eine Nachbarschaft, niemand bedroht hier irgendjemanden. Also das heißt, meine Nachbarn haben quasi diese Herren, wer immer die waren, ich habe es ja nie rausgekriegt, das wurde mir ja später erzählt, haben dann selber irgendwann mal gesagt, aber jetzt schleicht euch mal hier schnell, sonst gibt's hier mal Keile. und haben die vertrieben.
War Ihnen denn im Vorfeld klar, in welche Situation, welche extreme Situation Sie kommen, Ihre Familie kommt, dadurch, dass Sie diese Resolution ja auch vorangetrieben haben, unterzeichnet haben, dass Ihnen das so wichtig war? Sind Sie da sehenden Auges in so eine Extremsituation gegangen oder hat sich das auch größer entwickelt, als Sie das vorausgesehen haben?
Nein, das kannte ich, deshalb habe ich es mir gründlich überlegt. Deshalb sage ich ja, dass das eine der Momente war, wo ich wirklich sehr gründlich nachgedacht habe, weil ich eben zwischenzeitlich zweifacher Vater war und Familie habe und ja auch nicht irgendwo allein in der Pampa wohne, sondern mitten in einem dicht besiedelten Gebiet und Nachbarn habe. Natürlich auch die Nachbarn im Haus hatten Angst. Ich weiß noch, mein Sohn war im Kindergarten. Eltern haben uns angesprochen, sind wir jetzt auch gefährdet? Weil das Kind hier im Kindergarten ist, sowas muss man ja gründlich überlegen.
Wie erklärt man das denn Kindern im Kita-Alter, im Grundschulalter? Also zum einen das komplexe Thema Völkermord an den Armeniern vor über 100 Jahren, aber dann auch die Frage, was hat es mit ihnen zu tun?
Die Frage, wie erklärt man das, indem man einfach sagt, sorry, es ist einfach nicht einzusehen, dass ein deutscher Politiker, der einer Position zur Mehrheit verhilft, die wahrscheinlich von über 90% der Menschen in Deutschland so gesehen wird, die in der Wissenschaft praktisch unumstritten ist, und wo es noch dazu einen deutschen Bezug dazu gibt, weil wir als Rechtsnachfolger des Kaiserreichs eben damals Waffenbruder des Osmanischen Reiches waren. Man könnte jetzt auch sagen, weil dieses Land mehrheitlich christlich geprägt ist und es um eines der ältesten christlichen Völker der Welt geht, das armenische Volk, weil es bei den syrisch-orthodoxen Christen um diejenigen geht, die die Sprache Jesu Christi sprechen, aramäisch. Also mir würden viele Gründe einfallen, dass ich etwas Selbstverständliches zur Mehrheit verholfen habe. Ich finde nicht, dass ich dafür irgendwie mich rechtfertigen, entschuldigen muss oder irgendwie Überlegungen machen muss. Allein die Tatsache, dass mir geraten wurde von den Sicherheitsbehörden, ich soll das Taxifahren meiden und nicht gesagt wurde, wenn irgendwas im Taxi passiert, gib uns das Kennzeichen, gib uns den Namen, wenn du kannst, schreib dir die Nummer auf, wir nehmen die an Schlawittchen, wir gehen jedem einzelnen Fall nach. Das zeigt doch schon, dass der Rechtsstaat sich zurückzieht im Zweifelsfall und sich eben nicht vor die stellt. Also es hat sich hoffentlich in vielem gebessert heute und geändert. Aber damals war es jedenfalls so. Das ist das Beispiel eben, dass ich gesagt habe, Leute, guckt euch mal bitte an, da erkundigen sich welche danach, wo ich wohne. Also ich hatte schon fast das Gefühl, ich muss zwischen BKA, LKA, Berliner Polizei am besten noch die Vermittlung machen, weil die selber das nicht hinkriegen. Oder eben diesen Fall mit dem Taxifahrer, dass ich irgendwann mal...
Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Karte erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sichere dir jetzt deine Platinum-Karte und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
Und wissen Sie, wie ich es geändert habe? Nicht wegen mir, sondern als Can Dündar aus der Türkei nach Deutschland geflohen ist, ihr Kollege, der ehemalige Chefredakteur der Cumhuriyet. Und irgendwann mal saßen wir zusammen und er sagte zu mir, weißt du, Jim, das ist total nett, dass ihr mir Preise gebt, dass euer Bundespräsident mich einlädt und dass ihr Veranstaltungen mit mir macht. Habt ihr euch schon mal überlegt, wie ich da hinkomme? Habt ihr euch schon mal überlegt, dass ich, wenn ich ein Taxi bestelle, Englisch rede, weil ich Angst habe, wenn ich meinen Namen sage, dass dann jemand kommt und es dem türkischen Staat meldet, wo ich wohne, damit die mich liquidieren. Habt ihr euch schon mal überlegt, dass ich nicht vor meiner Wohnung ins Taxi einsteige, sondern ein paar Blocks weitergehe, um Spuren zu verwischen? Ist das normal? Das ist nicht normal. Und als ich das mitgekriegt habe, da habe ich mir die ganzen Taxiverbände mal eingeladen und gefragt, erklärt Sie mir bitte, was ich falsch mache. Ich zahle fürs Taxi, ich zahle noch ein Trinkgeld, ich bin freundlich zu jedem Taxifahrer, egal welche Meinung er hat. Jeder hat das Recht, für Erdogan, für Putin und für irgendeinen anderen komischen Menschen zu sein. Das darf man ja in der Demokratie. Aber ich habe doch umgekehrt auch das Recht, nicht für Erdogan zu sein. Ich muss mich doch in Deutschland nicht entschuldigen, wenn ich nicht für einen Diktator bin, oder? Oder habe ich da was falsch verstanden? Und erst als dem ich das angesprochen habe und dann deutlich gemacht habe, ab jetzt werde ich mich wehren. Jeder Taxifahrer, der meine Kinder bedroht, der mich bedroht. Ich hatte ja Fälle, da ein Taxifahrer während der Fahrt festgestellt, dass es sich um mich handelt, weil er es erst nicht mitgekriegt hatte. Dann hat er Vollgas gegeben und anschließend in die Eisen.
Ja, damit ihr Kind auch sogar
mit meinen Kindern. Schauen Sie, ich hatte Fälle, wo meine Kinder, meine Tochter zu meinem Sohn, der kleiner ist, gesagt hat, sag jetzt nichts, wir müssen ganz leise sein. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal, dass Taxifahrer sich so verhalten. Wer so fährt, gibt damit offensichtlich doch zum Ausdruck, dass er für diesen Beruf ungeeignet ist. Einem solchen Fahrer gehört die Lizenz entzogen.
Man müsste in der Stelle vielleicht mal blicken nach Ankara zu Erdogan, um begreiflich zu machen, warum diese Resolution solche Reaktionen überhaupt auslösen kann. Erdogan hat ja auf absurde Weise auch reagiert direkt. Er hat einen Bluttest von ihnen gefordert, um ihre türkische Herkunft zu untersuchen. Ich meine, in Deutschland sind wir mit der Erinnerung, mit dem Gedenken an den Holocaust sozialisiert. Und da kann man es ja nicht so einfach nachvollziehen, dass sich die Türkei bis heute weigert, die Ermordung von bis zu 1,5 Millionen Armeniern Völkermord zu nennen. Woran liegt das?
Also zu dem Bluttest ist ja schon fast wieder lustig, weil an dem Tag, wo das über die Nachrichtenagenturen Verbreitung fand, gibt ja manchmal so lustige Zufälle im Leben, war ich beim Hausarzt und hatte tatsächlich eine Blutuntersuchung. Und die junge Dame, die mir da das Blut abnahm, die hatte nichts davon gehört und wunderte sich nur, dass sie da so einen komischen Patienten hat, der beim Blutabnahmen lacht ohne Ende, weil ich hatte einfach einen Lachflash. Ich konnte nicht mehr, weil die Situation war einfach so absurd, dass ich dachte, eigentlich muss ich jetzt ein Foto machen und sagen, Überraschung, ich habe tatsächlich kein türkisches Blut, aber Überraschung, Sie auch nicht, Herr Erdogan. Es gibt nämlich kein türkisches, deutsches oder italienisches oder spanisches oder kurdisches oder armenisches Blut. Wir sind erstmal alle Menschen. Es gibt Blutsgruppen, aber die werden nicht nach Nationen sortiert. Offensichtlich hatte Herr Erdogan nicht das Vergnügen, wie ich, eine baden-württembergische Schule zu besuchen, wo Biologieunterricht Teil des Curriculums ist. Also das mal zum einen. Zum anderen, warum tut sich die Türkei so schwer damit und warum ist gerade der Beschluss des Deutschen Bundestages aus türkischer Sicht so schlimm? Das hat mit einer ganz einfachen Tatsache zu tun. Der Beschluss des Deutschen Bundestages ist aus türkischer Sicht viel schlimmer wie der Beschluss irgendeines anderen Parlaments in der Welt. Weil Deutschland war nicht nur Waffenbruder, sondern Deutschland hat mit das beste Archiv zu dem Thema. Das Auswärtige Amt, das Archiv, ist bekannt. Wir haben präzise Berichte. Jetzt müssen Sie sich das so vorstellen, wie der eine hat ein Verbrechen begangen, der andere war damals dabei.
Vielleicht ist es wichtig, kurz die Dimension des Verbrechens an den Armeniern klarzumachen. Das wird ja tatsächlich so auch nicht an allen deutschen Schulen gelernt. Also es gab damals Massenexekutionen an der armenischen Bevölkerung. Sogenannte Umsiedlungen in Richtung syrische Wüste, die zu Todesmärschen wurden, bei denen die Menschen vor Erschöpfung starben. Viele Armenier mussten auch in konzentrationslagerähnlichen Lagern Zwangsarbeit leisten.
Das im Niedergang befindliche Osmanische Reich, gleichzeitig in der Auflösung sich befindend, gleichzeitig sich zurückziehend, einerseits aus dem Kaukasus, andererseits aus dem Balkan, mit Menschen, die von dort wiederum vertrieben werden, Muslime, in dem verbliebenen Osmanischen Reich angesiedelt werden. Und eine der absurden, muss man sagen, Analysen des damaligen Triumvirats von Enver Pascha, Talat Pascha und Celal Pascha, die damals das Osmanische Reich oder die Jungtürken geführt haben, war eben, das liegt daran, dass wir eine solch hohe ethnische, religiöse Vielfalt haben und die Armenier könnten sich mit den Russen verbünden gegen das Reich und deshalb müssen sie eliminiert werden. Man hat das kaschiert als Umsiedlung. In Wirklichkeit war es aber von vornherein geplant als eine Vernichtung, denn die Umsiedlung in die Wüste erfolgte ja jetzt nicht mit Komfort, sondern das waren Todesmärsche. Man hat es zugelassen, dass die dort befindlichen Stämme marodiert haben, Frauen versklavt haben, umgebracht haben etc. Die Menschen wurden nicht versorgt und man hat im Vorfeld vor allem die Intellektuellen verhaftet, um zu verhindern, dass die Armenier sich organisieren können, sich wehren können. Also das war, wenn das nicht systematisch ist, was ist es dann? So das gesagt haben. Aber was macht es jetzt so besonders, dass Deutschland das anerkannt hat? Das ist eben, und das muss man verstehen, damit man die türkische Reaktion versteht. Der damalige Verbündete bricht sein Schweigen und sagt nach 101 Jahr, ich hätte mir gewünscht nach 100 Jahren, aber das war damals nicht mehrheitsfähig im Deutschen Bundestag, aber nach 101 Jahr, ja, es war ein Völkermord und wir haben das gesehen. Und das war so. Das lässt die türkische Erzählung, dass es kein Völkermord war, wie ein Kartenhaus in sich zusammenbrechen. Weil der wichtigste Zeuge sagt aus nach 101 Jahr. Und das erklärt die ganze Schärfe der türkischen Reaktion. Und um das noch schlimmer zu machen, derjenige, der das auslöst, heißt Cem Özdemir. Und seine Eltern kommen ursprünglich aus der Türkei. Und das ist für die türkischen Faschisten, für die türkischen Nationalisten, für die türkischen Ultrafanatiker unverzeihlich. Einer, in Anführungszeichen, der nach Erdogan'scher Lesart ihr Blut trägt, aber ein Verräter ist, wie er sagt, hat im Deutschen Bundestag mit durchgesetzt, dass der Völkermord Völkermord genannt wird. Und Sie haben ja gesehen, die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel, der damalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier haben ja damals mehr oder weniger gesagt, das kommt nicht, das wird nicht passieren. Und es kam am Ende doch und es kam eben gegen den Willen der damaligen Regierung. Wie kam es zustande? Weil ich ein Jahr meines Lebens reingesteckt habe und wie ein Berserker Tag und Nacht daran gearbeitet habe, dass das mehrheitsfähig wird.
Angela Merkel dagegen, die damalige Bundeskanzlerin, hat an der Abstimmung nicht mal teilgenommen. Hat sie das enttäuscht?
Es wird Sie jetzt vielleicht wundern, aber ich habe mich selber dafür eingesetzt, dass es keine namentliche Abstimmung gibt, weil ich bin kein Freund von Vorführen von Menschen.
Also sie war gar nicht da. Angela Merkel war gar nicht da im Bundestag.
Ich habe es sogar ihr ermöglicht, indem ich damals bei der Linkspartei gebettelt habe und gebeten habe, macht keine namentliche Abstimmung. Was habt ihr davon, dass ihr Leute dazu zwingt, dass sie gegen ihre Überzeugung abstimmen? Lasst uns doch gucken, dass wir eine ehrliche Abstimmung haben. Die, die da sein wollen, sind da. Aber wissen Sie, was ich noch viel krasser finde, dass die damalige Bundeskanzlerin nicht da war, das darf sie ja. Das ist ja in Ordnung. Schauen Sie, mir ging es ja nicht darum, Angela Merkel vorzuführen. Mir ging es darum, dass die Armenien-Resolution eine Mehrheit hat. Das war mir wichtig, dass wir da einfach ehrlich sind vor uns. Aber was ich wirklich krass fand, war, ich nenne jetzt keine Namen, aber ein damaliger Abgeordneter meiner Fraktion, der hat es das Kunststück geschafft, im deutschen Fernsehen sich dafür feiern zu lassen, wie schlimm es ihm geht wegen der Resolution. Wie er kämpft für die Resolution. Und da ich die Brüder schwach im Geiste gut kenne, habe ich allen vorher gesagt, Leute, niemand von euch muss da sein. Insbesondere den Kollegen Abgeordneten von mir, die einen Migrationshintergrund haben, habe ich gesagt, Leute, wenn ihr an dem Tag krank seid, dann seid ihr krank. Das ist völlig in Ordnung. Es geht hier nicht darum, Held zu spielen. Wenn ihr da sagt, das ist für euch gefährlich, das ist für eure Verwandtschaft in der Türkei ein Problem, bleibt zu Hause. Ich werde niemanden denunziert, ich werde da nichts sagen. Aber steht dazu, wenn ihr dafür seid. Dieser Kollege, über den ich da rede, der hat sich öffentlich für die Resolution ausgesprochen, im deutschen Fernsehen fromme Reden gehalten und anschließend SMS verschickt an Vertreter des türkischen Staates nach dem Motto, ich konnte die Resolution nicht verhindern, aber war natürlich selbstverständlich nicht im Raum, als abgestimmt wurde. Auch das gibt es.
Gut, die Bundeskanzlerin, die Leute kennen. Absolut, die Bundeskanzlerin hat natürlich eine besondere Bedeutung und das fällt ja alles in die Zeit, als die EU gerade auch unter Zutun der Bundeskanzlerin den Flüchtlingsdeal mit der Türkei verhandelt hat, mit dem Ziel eben, Erdogan Geld zu geben, damit er Flüchtlinge aus der EU fernhält. Wenn man das zusammendenkt, wie beurteilen Sie da das Verhalten der Kanzlerin?
Wie gesagt, ich eigne mich nicht zum Richter. Das war nie meine Ambition, Leute vorzuführen oder den Stab über Menschen zu drehen. Am Ende muss jeder alles mit sich selbst ausmachen. Wenn man jetzt religiös wäre, würde man sagen, vor seinem Herrgott, vor seinem Schöpfer, vor wem auch immer, vor dem Spiegel morgens. Ich habe auch vollstes Verständnis, dass eine Bundeskanzlerin damals sagte, ich habe eine andere Rolle. Aber ich war Verfassungsorgan Bundestag. Und das Verfassungsorgan Bundestag kann in einer solchen Frage unabhängig von der Bundesregierung sagen, wir sehen es aber anders. Und das haben wir gemacht und dazu stehe ich. Und es war richtig, dass wir das so gemacht haben. Dass eine Bundeskanzlerin in einer solchen Situation auch nur andere Erwägungen hat, schauen muss, wie schafft es, dass sie in der Flüchtlingspolitik mit unangenehmen Partner zusammenarbeitet. Da will ich nicht unfair sein. Das gehört manchmal zu den unangenehmen Jobbeschreibungen von Regierungsvertretern dazu. Ich bin jetzt selber auch Minister. Ich muss jeden Tag schwierige Kompromisse fassen. Ich will es mir da gar nicht einfach machen. Aber hier ging es um den Bundestag. Und der Deutsche Bundestag hat richtig gehandelt, dass er diesen Beschluss gefasst hat, dass er endlich 101 Jahre danach den Völkermord Völkermord genannt hat. Und ich würde mir wünschen, dass auch das, was in der Resolution sonst so drin steht, endlich umgesetzt wird, nämlich dass es Eingang findet in die Schulbücher, dass es Eingang findet in die Pädagogik. Da gibt's noch manches zu tun.
Sie haben gesagt, dass diese Entscheidung, Ihre Rolle in dieser Entscheidung hat Ihr Leben in vorher und nachher geteilt. Den türkischen Pass hatten Sie aber schon sehr viel früher zurückgegeben. Sie haben mit 16, Alter von 16 Jahren, einen Einbürgerungsantrag in Deutschland gestellt und den türkischen Pass damals schon abgegeben. Warum damals schon? Was ist da
damals
passiert?
Nicht, sondern ich hatte den ja, sonst wäre ich ja staatenlos gewesen. Aber als ich die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen habe, musste ich damals, gab es ja keine Mehrstaatigkeit,
ja.
Eben mich bemühen, ausgebürgert zu werden. Die Türkei hat aber nicht ausgebürgert. Ich musste aber gegenüber den deutschen Behörden, dem Landratsamt, das zuständig war, den Nachweis erbringen, dass ich mich um die Ausbürgerung bemühe. Also habe ich ständig mit Einschreiben beglaubigt an die türkische Botschaft geschrieben. Die türkische Botschaft gab mir extra keine Antwort schriftlich, damit ich keinen Nachweis habe gegenüber dem Landratsamt, dass mein Schreiben eingegangen ist, sondern die haben immer nur mündlich eingeladen ins Konsulat, um mir dort zu erklären, ich soll mir das doch nochmal überlegen. Einmal haben sie meinen Vater mitzitiert, um meinem Vater ins Gewissen zu reden. Der soll doch nochmal mit seinem ungehobelten Sohn reden, dass sich das doch nicht gehört, ausgebürgert zu werden oder die Staatsbürgerschaft aufzugeben. Und erst nachdem ich den deutschen Pass erhalten habe, wurde ich ausgebürgert. In der Türkei ist mir die Staatsbürgerschaft damals per Ministerbeschluss in der Türkei entzogen worden. Und seitdem war ich mit einem Pass. Mir fehlte aber auch nichts. Ich sammle keine Pässe, mir reicht der deutsche Pass. Später, als ich 1994 erstmals Abgeordneter wurde und dann als Abgeordneter eingeladen wurde zu einem Empfang in der türkischen Botschaft, meinte der damalige türkische Botschafter zu mir, Mensch, wir sind stolz auf dich. Also das Land, das mich vorher ausgebürgert hatte, erklärte mir einmal, dass sie stolz auf mich seien. Und ich könnte doch die türkische Staatsbürgerschaft wieder haben. Das sei unbürokratisch und sie würden das ganz unkompliziert machen.
Wollten sie aber nicht.
Und ich habe dann kurz nachgedacht und dankend abgelehnt. Mhm. Auch weil ich mir immer dachte, das ist jetzt kein Wieder, ich muss das erneut dazu sagen. Ich spreche für mich, ich spreche nicht für andere. Jeder mag es für sich anders entscheiden und gute Gründe dafür haben. Ich bin kein Richter. Aber für mich habe ich entschieden, ich will das nicht. Warum will ich es nicht? Weil ich mir immer dachte, gerade jetzt dann viele Jahre später, wenn ich mich in so einer Frage verhalte wie der Armenien-Resolution, dann will ich innerlich unabhängig sein. Dann will ich entscheiden als Bürger dieses Landes, der niemandem anderen gegenüber zu irgendwas verpflichtet ist. Ohne jede Einflussnahme von anderen selber entscheiden, was ich für richtig und für falsch empfinde. Und jetzt als Minister ist es für mich auch leichter, weil natürlich von rechts außen AfD oder links außen die Wagenknechts dieser Welt und wie sie alle heißen, die Radikalen, die würden doch jetzt alle sagen, naja, der Özdemir, der hat doch irgendwie doppelte Loyalität, der ist doch eigentlich nur Halbdeutscher, sondern der hat ja noch eine Loyalität zur Türkei oder hätte ich einen anderen Pass zu einem anderen Land. Und für mich ist immer klar gewesen, meine Loyalität gilt dem Land gegenüber, in dem ich geboren, aufgewachsen bin, dessen Sprache, in dem Fall Schwäbisch, ich besser spreche oder schwätze wie die Sprache des Landes, aus dem meine Eltern kommen. Das heißt ja nicht, dass ich nicht auch die türkische Sprache liebe. Das heißt nicht, dass ich die Bücher von Yaşar Kemal nicht lese, von Orhan Pamuk, von Elif Shafak, dass ich nicht die Musik von Barış Manço, Cem Karaca und Sezen Aksu liebe. Das heißt nicht, dass ich nicht viele Freunde habe in der Türkei und Verwandtschaft, die ich liebe und verehre. Aber das heißt eben, ich bin Staatsbürger dieses Landes, ich diene diesem Lande und als überzeugter Europäer natürlich auch der Europäischen Union. Ich wünsche der Türkei alles Gute, aber es gibt da gar kein Vertun, wem meine Loyalität gilt und wem sie nicht gilt.
Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reise-Upgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Card erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Card und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
Wie fanden das Ihre Eltern damals, die Staatsbürgerschaftsfrage, die Sie als in jungen Jahren schon so entschieden haben? Was haben Ihre Freunde gesagt?
Formuliere ich es mal vorsichtig, ganz schwierig. Ganz schwierig, weil das natürlich auch eine andere Zeit war wie dann später. Das war ja ein Zeitpunkt, wo ganz wenige Leute sich haben einbürgern lassen. Ist ja nicht wie heute. Damals war das noch ein bisschen außergewöhnlicher. Und die Aufgabe der Staatsbürgerschaft war nochmal besonders außergewöhnlich, weil damals galt eben oft die Wahrnehmung, wenn man die Staatsbürgerschaft aufgibt, gibt man damit ja auch einen Teil seiner Identität auf. Ich hielt das immer für Blödsinn und da konnte dem nicht viel abgewinnen, denn das deutsche Grundgesetz verlangt von mir ja nicht, dass ich meine Religion wechsle. Das deutsche Grundgesetz verlangt von mir nicht und die deutsche Gesellschaft, dass ich meine Muttersprache aufgebe. Niemand verlangt von mir, dass ich neben meine Kässpätzle und Schupfnudler, nicht auch, was weiß ich, mein Hummus esse und irgendwie mein Fladenbrot neben dem deutschen Vollkornbrot essen kann. Das schreibt mir ja niemand vor.
Können Ihre Kinder türkisch?
Die machen tatsächlich beide einen Kurs. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, mit ihnen Deutsch zu sprechen. Und habe mir das auch lange überlegt, was ich da mache, weil mein deutscher Wortschatz ist einfach deutlich besser wie mein türkischer Wortschatz. Ich bin ja in Deutschland geboren, aufgewachsen. Ich hatte zwar nachmittags türkische Schule, das war der sogenannte Konsulatsunterricht in meiner Heimatstadt Bad Urach, aber halt zweimal am Nachmittag. Viel gelernt haben wir da nicht, außer welche Schlachten die türkische Armee alle gewonnen hat oder die osmanische Armee früher. Kleine Anekdote, es ging ständig darum, dass die osmanische Armee einen Krieg nach dem anderen gewinnt, aber auf der Karte wurde das Reich immer kleiner. Und den kleinen Cem hatte schier verrissen und irgendwann habe ich meinen ganzen Mut zusammengekratzt, habe mich gemeldet und gesagt, Herr Lehrer, ich verstehe das nicht. Also wir gewinnen, also wir, als ob ich mitgekämpft hätte, wir gewinnen ständig Kriege, aber das Reich wird immer kleiner. Er rief mich nach vorne, meistens kein gutes Zeichen. Und dann nahm er mich an meinen Ohrläppchen und zog mich nach oben. Und manchmal nahm er mich an den unteren Ohrläppchen und es gab eine Kopfnuss. Sein Kopf war deutlich größer wie meiner. Man kann sich vorstellen, wie ich torkelnd an meinen Platz zurückging. Meine Mitarbeiter sagen manchmal scherzhaft, das erklärt manches bei dir. Und so habe ich eben gelernt, frag nicht so dumm. Und zu Ihrer Frage von vorhin zurückkommt, dieser Unterricht, den ich am Nachmittag hatte, der Unterricht, den ich am Vormittag hatte, am Nachmittag, frag nicht so doof, es ist alles für dich schon entschieden und da gibt's ein geschlossenes Geschichts- und Weltbild und das lernst du auswendig. Und am Vormittag, nicht alle Lehrer, aber manche Lehrer, großartige Lehrer, haben uns gesagt, guck mal, als eure jüdischen Nachbarn abgeholt wurden, haben eure Vorfahren den Mund gehalten. Sie haben sich nicht vor die Schützen gestellt. Sie haben sich manchmal sogar bereichert an denen. Als die Behinderten nach Grafeneck gebracht wurden, um dort vergast zu werden, haben sie so getan, als ob sie es nicht sehen würden. Ihr müsst es besser machen. Das hat mich zutiefst erschüttert. Wie kann man so reden über seine Vorfahren? Darf man das? Oder im Religionsunterricht, ich habe den evangelischen Religionsunterricht besucht, muslimischen gab es nicht und meine Mutter sagte, da lernst du nichts Falsches, die glauben auch an einen Gott, geh da ruhig hin. Die wollte hauptsächlich keine Hohlstunde, weil Hohlstunde und Jungs waren sie nicht gut. Also ging ich dahin und dann lernte ich da was über historisch-kritische Exegese versus Verbalinspiration. Das heißt, ich darf die heiligen Worte der Bibel mit dem Wissen von heute an dem Ort, an dem ich lebe, auslegen. Jetzt, was machte das mit meinem Kopf? Ich fragte mich, Mensch, wenn das mit der Bibel geht, dann musst du eigentlich auch mit dem Koran gehen. Dann darf ich den doch auch auslegen und interpretieren. Vieles von dem, was der Prophet gar nicht gewusst haben könnte, weil er ein Kind seiner Zeit war, wissen wir heute. Oder ähnlich dachte ich beim Geschichtsunterricht. Kann das sein, dass das Osmanische Reich alles immer richtig gemacht hat und auch die Republik Türkei nie einen Fehler begangen hat? Das kann doch gar nicht sein. Ich fing also an zu recherchieren. Ergebnis war, und das ist jetzt eine lange Erzählung, aber das Ergebnis war eben auch die Armenien-Resolution. Also die Tatsache, dass ich diese Armenien-Resolution so stark vorangetrieben habe, verdanke ich unter anderem auch meinen großartigen Lehrern in der Realschule. Also zurück zu Ihrer Frage. Ich würde mich sehr freuen, wenn meine Kinder Türkisch lernen. Aber Sie können sich natürlich vorstellen, wie das bei so binationalen Paaren ist. Es ist kompliziert.
Die Mutter ist Argentinierin.
Viele Sprachen.
Sie haben in einem Zeitungsbeitrag für eine Debatte gesorgt, der auch in Teilen von Ihrer Tochter handelt. In der FAZ haben Sie geschildert, wie Ihre Tochter und deren Freundinnen, Zitat, von Männern mit Migrationshintergrund unangenehm begafft oder sexualisiert werden. Was wollten Sie damit erreichen?
Also erstmal habe ich eine ganze Seite im Feuilleton der FAZ geschrieben. Das mache ich jetzt nicht jeden Tag. Da bin ich auch ganz stolz drauf. Und ich habe da wirklich um jeden Satz gerungen, um das aufzuschreiben, weil das ist schon auch was Besonderes und was Anspruchsvolles. Zweitens geht es in dem Artikel darum, was sind die Lehren aus Solingen? Wie können wir das Zusammenleben künftig organisieren? Was sind mögliche Bedingungen für das Gelingen? Was bedeutet das auch für den Staat, damit er seine Instrumente so schärft, Stichwort gute Institutionen, gute Kitas, gute Schulen, weil das die Voraussetzung ist für eine gelungene Integration, aber auch dafür, dass wir die Zustimmung der Mehrheitsgesellschaft nicht verlieren. Denn eine Mehrheitsgesellschaft, die merkt, das klappt ja schon mit meinen Kindern nicht, die kriegen keinen Kita-Platz. In der Schule muss ich aufpassen, dass die Kinder vorankommen und dann kommen noch weitere Leute, die wird nicht juhe schreien und sagen, super, komm mit all ihr mühseligen und beladen. Das erlebt man ja gerade. Das alles habe ich da beschrieben. Ich habe aber auch davon erzählt, dass meine Tochter bei den vielen spannenden Diskussionen, die ich für mit meinen Kindern habe, eben erzählt hat, und es steht da auch drin, es zitiert nur kaum jemand, dass sie in Ostdeutschland an der Ostsee mit ihrer Freundin, die so aussieht, wie Kinder heutzutage eben aussehen, mit einer etwas dunkleren Hautfarbe, rassistisch angemacht wurde. Und irgendwann hat sich die Dorfjugend versammelt und sie mussten ihr Zeltlager abbrechen und mussten abreißen, weil es einfach unsicher war. Niemand hat eingegriffen. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn sie in Berlin ist und ich wohne nicht da, wo man vielleicht vermuten würde, dass ich wohne, in Dahlem oder so. Also ich wohne mittendrin, wo es abgeht. Und sie erzählt mir eben, und da hat sie ein Problem, dass sie dann eben sexualisiert wird. Und weder das eine noch das andere ist okay. Und es muss doch möglich sein, dass wir in Deutschland einen Konsens hinkriegen, dass dieser Irrsinn aufhört, dass die einen sich stärker zuständig fühlen dafür, den Rassismus aus der deutschen Mehrheitsgesellschaft gegen migrantisch gelesene Menschen oder wie immer man das heutzutage nennt, ansprechen. Und die anderen wiederum vor allem Gewalt, Sexismus und so weiter von Menschen mit Migrationshintergrund ansprechen. Ich muss doch jede Art von Einschränkung, von Freiheit, von Frauen, von Schwulen, von Lesben, von Kindern, von wem auch immer ansprechen, ohne dass mir die einen vorwerfen, ich würde nur das eine sehen und die anderen vorwerfen, ich würde nur das andere sehen.
Rassismus wird ihnen sogar vorgeworfen, aus der eigenen Partei heraus.
Gut, es waren aber wenige. Also die grüne Jugend, die hat uns ja jetzt auch verlassen. Gute Reise, kann ich da nur sagen. Also ein Teil der grünen Jugend, nicht alle, aber der Teil der grünen Jugend, der, glaube ich, schon immer mehr bei der Linkspartei sich beworben hat, Jugendorganisation zu werden, geht jetzt dahin, wo sie hingehören. Und der andere Teil, der Grün ist, bleibt hoffentlich bei uns. Also da weine ich jetzt keine Tränen nach. Und ich habe sehr viel Zuspruch bekommen, von Igor Levit angefangen, den berühmten Musiker bis zu Navid Kermani, einer der bedeutendsten Schriftsteller, bis zu Armin Nasseh, einer der bedeutendsten Soziologen. Vor allem aber habe ich sehr, sehr viel Zuspruch bekommen aus der Zivilgesellschaft. Übrigens ganz viel von Menschen, die selber einen Migrationshintergrund, weil sie haben, wir haben es einfach gestrichen satt, dass wir ständig angesprochen werden auf Leute, mit denen wir nichts zu tun haben. Nur weil der deutsche Staat es nicht hinbekommt, einige wenige Leute, es handelt sich ja um wenige Leute, die über die Stränge schlagen, die sich unmöglich verhalten, weil das nicht hinbekommen wird, zahlen wir die Zeche dafür, dass wir quasi ständig in Mitleidenschaft gezogen werden. Erstens sind wir selber Opfer von denen und zweitens tut man dann noch so, als ob es die Migranten wären. Also die Leute, die sagen, man darf drüber nicht reden, die Leute, die sagen, wenn man drüber spricht, ist es ein Problem, die schaden dem Zusammenleben, die leiten Wasser auf die Mühlen von AfD und von Frau Wagenknecht und wie die alle heißen. Also ich habe ja in dem Artikel auch noch was weiteres geschrieben. Ich bin jetzt alt genug, um mich daran zu erinnern. Ich war ungefähr 15, als ich angefangen habe, in der politischen Gruppe in meiner Geburtsstadt Urach mitzuarbeiten. Ich war der Jüngste und es ging damals irgendwann um die Ausbürgerung von Wolf Biermann. Ich hatte damals zum ersten Mal Biermann-Musik gehört. Ich fand das irgendwie total mit seinem Kölner Konzert bewegend und habe dann angefangen zu lesen, Mensch, die DDR, das ist aber echt krass, was die da machen. Und dann habe ich das angesprochen. Wissen Sie, was die Reaktion war? Das kannst du so nicht sagen, weil das kriegst du Applaus von der falschen Seite. Da gab es, glaube ich, wie hieß er, Löwenthal hieß er, glaube ich, damals im ZDF mit der Sendung. Das ist ganz reaktionär. Der hetzt da und so weiter, der wird es gut finden und die CDU wird es gut finden. Na und? Ich kann doch nicht Menschenrechte danach beurteilen, wer mir Recht oder Unrecht gibt, sondern ich muss doch vom Problem her denken und mir eine Meinung zum Problem verschaffen und nicht vorher schon die Schere im Kopf ansetzen. So verrät man die Werte der Französischen Revolution und die Werte der Aufklärung. Da komme ich aber her. Ich habe mit Identitätspolitik nichts am Hut. Das gehört nach rechts außen. Es gibt leider einige Verwirrte aus dem progressiven Bereich, die glauben, dass jetzt Identitätspolitik progressiv sein soll. Bitte nicht. Das ist ein Irrtum.
Wie weit ist denn die deutsche Gesellschaft? Ich meine, Sie kommen aus Baden-Württemberg, sind da groß geworden. Spielt da Ihre Herkunft, Ihre Wurzeln, spielen die da noch eine Rolle in der Breite der Bevölkerung?
Ich glaube in der Breite nicht mehr. Also es ist jetzt natürlich auch Hoffnung, aber auch Hoffnung, die sich nährt aus vielen Erfahrungen. Und die es natürlich gibt, die das anders sehen und sagen, was, der kann noch so deutsch-schwäbisch schwätzen, der kann noch so sehr in Urach geboren sein, der kehrt nicht zu uns. Die wählen, glaube ich, auch nicht meine Partei und würden auch einen Winfried Kretschmann nicht wählen, einen Robert Habeck nicht wählen, die würden mich nicht wählen. Das gibt's und das gibt's jetzt nicht nur in Deutschland. Wir haben ja vorher über die Türkei geredet, über den türkischen Nationalismus. Das gibt's leider überall. Ich sage immer, wenn es da oben einen Schöpfergott gibt, dann hat er den Irrsinn, den Wahnsinn, den Fanatismus so halbwegs gleichmäßig über alle Zivilisationen, Religionen, Konfessionen verteilt. Und das ist doch das, was wir gelernt haben mit der Französischen Revolution, mit Kant, mit der Aufklärung, mit dem Humanismus. Mal mit den Religionsgemeinschaften, mal gegen die Religionsgemeinschaften erkämpft, dass uns gemeinsame Werte verbinden und nicht Stammeskulturen.
Sie haben den Winfried Kretschmann erwähnt, den grünen Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg. Der ist ja von der Mehrheit zum Regierungschef gewählt worden. Würde die Mehrheit in Baden-Württemberg auch Sie zum Ministerpräsidenten wählen? Was glauben Sie?
Glaube ich, werden die Leute danach entscheiden, von wem sie glauben, dass er oder sie, in dem Fall ist, glaube ich, ein er, im Staatsministerium derjenige ist, von dem sie glauben, der trifft da die richtigen Entscheidungen, bringt vielleicht auch die notwendige Lebenspraxiserfahrung mit, um in einer schwierigen Situation die richtige Entscheidung zu treffen. Ich glaube, dass die Gesellschaft weiter ist, wie manche glauben, darunter auch ein ehemaliger Oberbürgermeister von Freiburg, habe ich jetzt gelesen, der auch glaubt, dass die Leute da nach dem Namen schauen, das ist nicht meine Erfahrung. Das gab es sicherlich mal. Ich erinnere mich auch daran, dass die Junge Union vor jetzt schon einigen Jahren mal so ein Plakat gemacht hatte, wer Kretschmann wählt, bekommt Özdemir. Das war damals nicht als Kompliment gedacht. Ich glaube, wir sind weiter. Ich glaube, wir sind weiter, als die junge Union damals dachte.
Als letzte Frage, was würden Ihre Eltern darüber denken, dass Ihre Karriere letztlich dazu geführt hat, dass Sie deren Heimatland nicht mehr besuchen können?
Sie hatten ja am Ende sehr viel Verständnis dafür, dass ich mich eingebürgert habe. Und sie haben sich dann ja auch selber, haben sie deutsche Staatsbürgerschaft beantragt, waren stolze Bürger dieses Landes, gingen immer zur Wahl, weil sie das für eine Pflicht hielten als Bürger dieses Landes, dass man bei der Wahl wählen geht, weil es ein Privileg ist einer Demokratie, dass man wählen darf und gerade so eine Bürgerpflicht ist. Es gibt nicht nur Rechte als Bürger, sondern auch Pflichten als Bürger und als Bürgerin. Und ich glaube, sie hätten das verstanden. Mein Vater hat den 2007 ermordeten türkisch-armenischen Schriftsteller und Journalisten Hrant Dink, große Figur der türkischen Zivilgesellschaft, der von einem 16-jährigen Nationalisten ermordet wurde, weil man dem Jugendlichen gesagt hat, das ist unser Feind. Man hat ihn in den Bus gesetzt, der fuhr von Trabzon, vom östlichen Schwarzen Meer nach Istanbul, wartete vor der Redaktion, als Hrant Dink zum Mittagessen gehen wollte und erschoss ihn. In dem Gefängnis haben sich die Polizisten mit türkischer Fahne mit ihm ablichten lassen. Jeder weiß, das war nicht nur sein Mord, sondern es war ein Mord, der war geplant und der Staat hatte seine Finger mit im Spiel. Und jedenfalls hat mein Vater diesen Hrant Dink auch kennengelernt. Und meine beiden Eltern haben mir immer beigebracht, such deine Freunde nicht nach der Nationalität aus, such sie nicht nach der Religion aus, sondern such sie nach ihrem Herzen aus. Und das, was ich da gemacht habe, ist nichts anderes als den Wunsch meiner Eltern erfüllt. Ich habe aufs Herz gehört, nicht auf die Nationalität. Insofern glaube ich, meine Eltern hätten das mitgetragen.
Wüsste mir ganz herzlichen Dank.
Herzlichen Dank.
Gerne.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr den Kanal abonniert. Meine schwerste Entscheidung findet ihr auf allen gängigen Streaming-Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast. Lasst uns gerne eine Bewertung da oder folgt uns. Wenn ihr Feedback, Fragen oder Ideen habt, schreibt uns gerne eine Mail. meineschwersteentscheidung@funkemedien.de. Meine schwerste Entscheidung in einem Wort. Für alle weiteren Infos guckt gerne in die Shownotes.
Ein Podcast von Funke.
Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Karte erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Karte und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.